Lieber Uwe, wir haben uns für den Dialog einen Vers aus dem Timotheusbrief ausgesucht. Dieser Vers war nicht nur in unserer Gemeinde, aber in vielen anderen Gemeinden auch gewissermaßen zu einem Leitspruch in der Corona-Zeit geworden. Bei uns am Gemeindehaus gab es einen Banner, der in verkürzter Form diesen Vers nochmal vergegenwärtigt hat. Und vielleicht sind manche da einfach achtlos vorbeigegangen. Manche haben sich auf diesen Vers besonnen. Und er lautet, ich darf das nochmal wiederholen, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und wir wollen uns auf diesen Spruch jetzt besinnen in diesem Dialog.
Also die erste Frage ist wahrscheinlich, wer ist das überhaupt gewesen, dieser Timotheus? Was war das für ein Kerl, also den Paulus jetzt da anspricht? Mit Fug und Recht, jetzt kommt eine steile These von mir, mit Fug und Recht kann man behaupten, Timotheus ist der wichtigste Paulus-Schüler und Mitarbeiter. Und, zweite These, er ist der erste paulinische Theologe. Also jemand, der begriffen hat, dass die Lehre Jesu universell gilt. Das heißt, sich nicht mehr auf das Volk der Juden allein beschränkt. Das Christentum ist keine jüdische Spezialität mehr, die die Juden für sich alleine haben, sondern es wird eine Religion für die ganze Welt, für alle. Und ich sage, ohne Timotheus wären viele Gemeindegründungen damals, da Paulus, da ist ja überall hingereist und hat Gemeinden gegründet, wie Sand am Meer sozusagen, das wäre aber alles im Sande verlaufen, denn Paulus zog ja weiter. Und von Ephesus nach Saloniki, nach Korinth, nach Kreta, nach Rom, überall hin und dann war er weg. Und er brauchte natürlich jemanden, der da blieb. Und das war so einer wie Timotheus. Und wenn es ihn nicht gegeben hätte als Bevollmächtigten, dann wäre alles für die Katz gewesen. Später hat man dann auch diesen Timotheus als Bischof von Ephesus verehrt. Die Botschaft vom Kreuz wäre vor 2000 Jahren nur eine kurze Episode am Rande des Mittelmeeres geblieben. Und heute wäre sie längst vergessen, diese Sache. Denn die Kirche braucht solche Leute wie Timotheus. Sie braucht nicht nur charismatische Lehrer wie den Paulus, sondern sie braucht auch Macher, zupackende Schüler wie Timotheus. Und ohne vollmächtigen Glaubenszeugen steht es um die Sache Jesu schlecht. Also man braucht die Predigt. Und das kann durchaus, und nun sind wir bei uns beiden, im Ehrenamt sein. Denn weder Paulus noch Timotheus waren sozusagen Hauptamtliche. Sie arbeiteten ohne Lohn.
Das verbindet uns auch mit Timotheus. Wir arbeiten im Ehrenamt. Und ich glaube, was vielleicht heute doch noch anders ist als damals, aber da weißt du besser Bescheid als ich, heute ist eigentlich Evangeliumsverkündigung eine Teamarbeit. An diesem Gottesdienst wirken wenigstens 30 bis 40 Menschen aktiv mit. Und das ist für mich etwas total Beglückendes. In der Zeit, als wir nicht die Möglichkeit hatten, Kindergottesdienste live zu erleben, bildete sich ein Team um die Gestaltung der Videogottesdienste von bis zu 50 Menschen. Das war eine eigene Dynamik. Und ich glaube, das ist Verkündigung heute. Es bekommt eine Dynamik durch die Gemeinschaft und unser Amt ist eben eingebettet in das, was die Gemeinschaft der Ehrenamtlichen ausmacht. Und diese Gemeinschaft der Ehrenamtlichen nimmt, glaube ich, an Bedeutung zu. Das wären wir heute ohne die Musik, das wären wir heute ohne den technischen Hintergrund. Und ich könnte diese vielfältigen Dienste ohne Ende weiter ausbauen. Also als Predigantinnen und Predigten, wenn ich das noch ergänzen darf, haben wir Teil an dem Verkündigungsauftrag unserer Kirche, aber eben, wie gesagt, zum Glück eingebettet in eine große Gemeinschaft Ehrenamtlicher.
Wer weiß, vielleicht liegt in einer solchen ehrenamtlichen Verkündigung mehr und mehr auch die Zukunft unserer Kirche überhaupt. Sogar Paulus war, wie gesagt, ehrenamtlich unterwegs. Er verdiente sein Geld als Zeltmacher. Er war also nicht ein hauptamtlicher Missionsdirektor mit B5 oder A15, keine Ahnung, auf jeden Fall. Er war Zeltmacher. Und übrigens, auch ich habe die größte Zeit meines Berufslebens ja beim Norddeutschen Rundfunk gearbeitet und war immer nur ehrenamtlich Pastor bis heute. Und zum Glück, das muss ich sagen, hatte ich beruflich so viel Geld auf der Kante, auf dem Konto, dass ich das auch nicht brauchte, hierfür bezahlt zu werden. Und das ist ja auch nicht schlecht, wenn man frei ist als Prediger, frei von irgendwelchen Vorgesetzten, die einem sagt, hier geht's links. Das hat ja auch Vorteile.
Lieber Uwe, wir wollen jetzt mal auf den Vers kommen und auf die Kernaussage. Mir scheint es so, da gibt es eine Art Negativfolie, die da lautet, Gott hat uns nicht gegeben. Also dieses Nicht steht da sehr stark, den Geist der Furcht. Und dann kommen drei positiv besetzte Begriffe, nämlich die Begriffe der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und ich schlage vor, dass wir uns doch zunächst einmal diesem Begriff der Furcht nähern.
Ja, also Furcht, wenn man das griechische Original aufschlägt, also den Urtext, dann steht da ein Wort, das so gut wie nie in der Bibel vorkommt. Das heißt Delia. Und das bedeutet Furchtsamkeit, sogar im Sinne von Feigheit. Es ist also eine ganz bestimmte Art der Angst, die von einer ganz besonderen Vorsicht geprägt ist. Vielleicht sogar einer Übervorsicht. Achtung, da könnte vielleicht was schiefgehen, nur nicht gleich losmarschieren, erstmal abwarten. Ich traue mich noch nicht. Im Plattdeutschen gibt es dafür ein wunderbares Wort. Das heißt Bangbüchs. Man hat sozusagen die Hosen voll. In Bangbüchs steckt Bange, Bange machen lassen. Und das Wort Bange ist nichts anderes als beengt. Man ist bange, bedeutet vom Wortsinn her, mir ist eng ums Herz, er schnürt sich die Brust zu.
Angst und Enge, das sind ja Begriffe, die zusammengehören. Und Angst gehört zum menschlichen Leben dazu. Wir wissen beispielsweise, dass auch Jesus Angst hatte. Er schwitzte Blut und Wasser, so wird uns berichtet. Problematisch wird die Angst, glaube ich, erst dann, wenn sie das ganze Leben beherrscht. Wenn wir in eine fast krankhafte Angstneurose kommen, dann wird es kritisch. Aber Angst ist, wie gesagt, erstmal auch ein Schutzmechanismus. Und gegen diese Angst, die uns einengt und am Leben hindert, setzt die Bibel 365 Mal, so hat es jemand nachgezählt, den Imperativ, fürchte dich nicht.
Und fürchtet euch nicht.
Fürchtet euch nicht. Der Engel sagt es zum Beispiel zu Maria, als er ihr verkündet, dass sie schwanger ist. Und das war ja für Maria keineswegs eine leichte Situation, gesellschaftlich eine Unmöglichkeit. Und er sagt ihr gleichzeitig, fürchte dich nicht. Und bei der Geburt kommt der Engel zu den Hirten und macht ihnen Mut und sagt, fürchtet euch nicht. Also das ist die biblische Botschaft, die sich wie ein roter Faden durch die ganze Bibel zieht. Es ist ein Buch des Mutmachens. Und wie gesagt, in vielen biblischen Berichten kommt uns dieses Fürchte dich nicht entgegen, so auch in den Osterberichten.
Ja, es geht um die Furcht, es geht um die Angst. Und gerade Kinder Kinder empfinden Angst, wenn sie allein gelassen sind. Da gibt es ja die schöne Wort Mutterseelen allein. Und das erträgt eigentlich kein Kind auf dieser Welt. Und auch, wenn wir ehrlich sind, wir Erwachsenen, wir sind qua natura aufeinander angewiesen. Das Isoliertsein, das gehört zu den schlimmen Angsterfahrungen. Und ich denke, auch die Gemeinde wird das so erlebt haben, während der letzten Monate dieses zwangsweise Alleinsein. Das hat uns doch alle erheblich eingeschränkt, wenn solche sozialen Kontakte fehlen, dass sich umarmen fehlt, dass sich trösten mit den Händen fehlt und so weiter. Da sind wir eingesperrt, so empfinden wir das und haben Angst. Ich möchte mal kurz aus eigener Erfahrung etwas Positives berichten. In vielen betreuten Werkstätten und Wohngruppen haben die Behinderten, und ich selbst bin Vater von zwei behinderten großen Söhnen, ja eine ganz besondere Erfahrung machen müssen. Unsere beiden Söhne haben das konkret durchgemacht. 10 Wochen lang waren ihre Werkstätten geschlossen und auch die Wohngruppe durften sie nicht verlassen. Sie waren ans Haus gefesselt. Aus Angst, man könne sich mit dem Coronavirus anstecken und Covid-19 in die von Sozialpädagogen betreute Wohngemeinschaft einschleusen sozusagen. Und das waren, kannst dir vorstellen, 10 sehr harte Wochen. Für die Mitarbeiter genauso natürlich wie für die Menschen mit Behinderung, die da leben. Das war so eine Zwangsisolation. Und natürlich waren da die Bewohner alle miteinander von der Angst, von der Furcht bewegt, krank zu werden. Und wenn wir als Eltern sie besuchen wollten, dann ging das nur mit vorheriger Anmeldung logischerweise und für maximal 30 Minuten mit Mundschutz und 2 Meter Abstand zu den eigenen Kindern wohlgemerkt. Das ist ein komisches Gefühl. Aber unsere Jungs haben das mit Bravour überstanden und genießen inzwischen die sogenannte neue Normalität, auch wenn es sicherlich noch Monate dauert, bis das Virus uns nicht mehr dauerhaft in eine diffuse Dauerverängstigung im Bann hält.
Lieber Uwe, ganz herzlichen Dank, dass du uns in so persönlicher Weise hast Anteil nehmen lassen an dem, was deine Kinder und ihr erlebt habt. Wir kommen jetzt zu den positiven Eigenschaften, wie sie uns durch den Geist Gottes verheißen sind. Kraft, Liebe und Besonnenheit. In diesem Fall nicht das bekannte Trio Glaube, Liebe, Hoffnung, sondern Kraft, Liebe, Besonnenheit. Wenn wir also Kraft verliehen bekommen, dann kann uns das im wahrsten Sinne des Wortes stärken. Diese uns verliehene Kraft sorgt für die Gewissheit, wir schaffen das. Sozusagen als Vitaminspritze gegen die Verzagtheit. Und dann werden wir ausgestattet mit der christlichen Kernkompetenz der Liebe, der Hinwendung zu unserem Nächsten. Das ist ja der einzige und entscheidende Grund für all unser diakonisches Handeln.
Tja, da fehlt noch das dritte Wort, die Besonnenheit.
Ja.
Das ist im Griechischen ein Wort, das nur ein einziges Mal, das ist auch interessant, nur ein einziges Mal kommt dieses Wort, sophronismos, überhaupt in der Bibel vor, an dieser Stelle. Und die Bedeutung reicht von Verstand bis zur Selbstdisziplin. Es kommt bei so einer Art Selbstdisziplin nun darauf an, seine Schritte ganz genau im Blick zu behalten. Bei allem, was man tut, gewissermaßen an das Ende beziehungsweise die weiteren Folgen zu denken. Nichts überstürzen. Erstmal Stopp, kurz nachdenken, dann losmarschieren. Also Besonnenheit im Sinne von Selbstdisziplin. Ist das nun wirklich ein gutes Rezept in den Zeiten von Corona? Kraft, Liebe, Besonnenheit?
Auf deine Frage möchte ich mit einem sehr persönlichen Bericht von Liz antworten. Im letzten Jahr waren einige Predikanten zu Gast in der Diözese Ely. Die liegt nördlich von Cambridge. Meine Gastgeber waren Liz und ihr Mann, unglaublich herzliche Menschen. Und nun beschreibt Liz uns, dass sie im März erkrankt ist. Vermutlich an Corona. Tests gab es nicht, sie waren nicht verfügbar. Sie entwickelte im Mai schwere Symptome. Sie kam 8 Tage ins Krankenhaus und 24 Stunden auf Intensivstation. Und sie schreibt weiter: Ich war so dankbar für die Gebete vieler lieber Brüder und Schwestern in Christus. Dies hat mir das Gefühl von großem Frieden und Ruhe während der schrecklichen Angriffe gegeben, die fast jeden Tag stattgefunden haben. Ich kann bezeugen, dass Gott im Krankenhaus die Stationen verfolgte, die sich um die Patienten und das Personal kümmerten und niemals schlief. Seine ewigen Arme hielten alles und ich wusste, dass er mich festhalten würde, wenn ich leben würde oder wenn ich sterben würde. Soweit Liz. Gott schlief nicht, sagt sie, aber die Betreuer auch nicht. Kraft wurde ihnen geschenkt durch den Geist Gottes. Sie waren erfüllt von der Liebe zum Nächsten und taten ihre Arbeit mit großer Besonnenheit. Gott gab ihnen den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Wir unterbrechen diese Predigt durch einen Liedvers und Pastor Uwe Michelsen wird uns dann noch die wichtigsten theologischen Aussagen in einer Kurzpredigt zusammenfassen.
Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, der Paulus empfiehlt also seinem Schüler Timotheus Kraft, Liebe und Besonnenheit. Jetzt könnten wir sagen Amen und die Predigt wäre schon zu Ende. Aber wir müssen noch mal kurz innehalten und ich darf Ihnen was verraten. Diesen Brief hat Paulus nie geschrieben, sondern 50 Jahre später, nach seinem Tode, hat ein ganz frommer Mensch, auch in Kleinasien, sich gedacht, unsere Gemeinde braucht Aufbau, sie braucht Trost, sie braucht eine Perspektive und hat im Namen des Paulus, das war damals auch so üblich, einen Brief geschrieben an ihren wichtigsten Mann damals, an den Timotheus. Und so ist dieser Brief des Timotheus ein Zeichen, ein Dokument der ersten großen Christengemeinden in Kleinasien. Und diese beiden Briefe an Timotheus und der sich anschließende Brief an Titus nennen wir in der Theologie Pastoralbriefe. Pastoral, weil es Hirtenbriefe sind. Es geht um die Frage, wie man Gemeinde leitet. Hirtenartig. Ein Pastor soll ein Hirte sein. Und auch ein Hirte muss natürlich wissen, wie das geht. Sonst laufen die Schafe ja alle weg und kreuz und quer. Und man wird ja auch nicht als Hirte geboren. Doch wie hütet man am besten die Gemeinde? Schon damals wird man gewusst haben, wie leicht eine Herde auseinander driftet. Da prallten also Frömmigkeitsverständnisse aufeinander. Da gab es die Konkurrenz zwischen Predigern. Wer ist der Beste? Die einen bezeichneten sich als besonders fromm. Die anderen waren stolz auf ihre liberale Weltoffenheit. Eine solche manchen irritierende Bandbreite mag uns auch 2000 Jahre später sehr bekannt vorkommen. Umso aktueller ist darum, denke ich, ein kurzer Blick auf diese junge christliche Gemeinde damals. Denn der Jesus, der legte keinen Wert auf eine kirchenrechtlich durchstrukturierte Jüngerschaft. Anstelle einer mit Paragraphen und Artikeln ausgestatteten Ordnung verwies Jesus schlicht und ergreifend auf das Reich Gottes. Es käme von ganz allein. Mit dem Anbruch der Gottesherrschaft würden sich solche organisatorischen Fragen von selbst erledigen. Sie spielen keine Rolle. Doch die Wiederkunft des Herrn, der Anbruch des Reiches Gottes, ließ auf sich warten. Was also tun? Aus der Jesusbewegung wurde peu à peu eine Institution. Eine Gemeindeordnung musste her. Und die Pastoralbriefe nennen dafür Ämter. Ämter mit Kompetenzen, Presbyter, Älteste, Vorsteher, Diakone und sogar Bischöfe. Es finden sich in diesen frühen Zeugnissen der Christenheit also sehr deutliche Ansätze für eine hierarchische Kirchenordnung. Der Grund? Man wollte das Feld nicht den Charismatikern der ersten Generation überlassen. Das Gemeindeleben sollte geordnet und in gewisser Weise transparent, nachvollziehbar und damit beherrschbar sein. Die Idee dieser Pastoralbriefe war, nur so konnte man sich von Schwätzern oder Irrlehrern distanzieren, durch klare Kante, durch verbindliche Positionen. Davon ist hier die Rede. Das ist der Hintergrund der Briefe an Timotheus und Titus, also auch der Hintergrund unseres Bibelwortes heute. Und seitdem hat sich daran in unserer Kirche eigentlich kaum etwas geändert. Ohne Verfassung, ohne Kirchenleitung, ohne Glaubensbekenntnis, ohne liturgische Ordnung, keine Kirche. Seit 2000 Jahren haben sich die Christen auf aller Welt ordentlich organisiert. Sozusagen als ein Betrieb namens Kirche. Egal ob katholisch, reformiert, orthodox, freikirchlich, lutherisch. Die Weltchristenheit präsentiert sich mit unterschiedlichen formalen Konzepten. Aber, und das ist die Lehre aus der ökumenischen Bewegung, uns alle verbindet der Glaube, dass wir alle in Christus eins sind. Und darauf kommt es an. Wir können und sollten gern an unseren eigenen Ordnungen festhalten, egal ob in unserer Nordkirche oder einer afroamerikanischen Gospel Church. Ordnungen schützen uns ja auch vor falschen Propheten und vor Willkür. Und darum ist es gut, liebe Gemeinde, dass es zum Beispiel diese Marktkirche hier gibt, einen Ort, an dem man singen und beten kann. Ein Haus, in dem wir das Wort vom auferstandenen Christus hören und bekennen können. Gemeinsam, darauf kommt es an. Und wir dürfen dankbar sein, dass Gemeindeälteste sich dafür einsetzen. Wir wissen es zu schätzen. Gute Pastorinnen und Pastoren und eine kluge und Zuversicht ausstrahlende Hamburger Bischöfin zu haben. Das ist hier alles Institution. Und nun zurück nochmal ganz konkret zu diesem zweiten Timotheusbrief. Ein frommer Christ unter dem Pseudonym Paulus hat also einen bis heute gültigen Rat für uns erteilt. Die Gemeinde leiten kann man am besten mit Kraft, Liebe und Selbstdisziplin. Welch eine realistische und wunderbare Mixtur. Ich denke, wir alle, egal ob Gemeindeälteste oder Pastoren, wir könnten uns von diesem Rat eine gute, dicke Scheibe abschneiden. Und vielleicht lesen Sie einmal zu Hause diesen ganzen Pastoralbrief. Es lohnt sich. Zum Abschluss nur ein klitzekleiner Vorgeschmack. Ich zitiere: Predige das Wort, stehe dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit. Weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre. Denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihrem eigenen Begehren werden sie sich Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken, und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren. Es geht hier also, liebe Gemeinde, nicht um Ratschläge nur für die Hirten. Auch über uns als Gemeindemitglieder ist etwas sehr Wahres geschrieben. Wir hören nämlich nicht immer gern die manchmal störende und unbequeme Wahrheit. Viel angenehmer sind Botschaften, die uns unterhalten und die Ohren kitzeln. Das Wort vom Kreuz ist nun allerdings eine Botschaft von der so radikalen Erniedrigung Gottes, dass er sich nicht zu schade war, wie ein Schwerverbrecher hingerichtet zu werden. Dieses Wort ist alles andere als ein Unterhaltungsroman, der die Ohren kitzelt. Dieses Wort vom Kreuz ist, wie Paulus an anderer Stelle unmissverständlich sagt, in den Augen der Welt keine Weisheit, sondern eine Torheit, Unsinn, ein Ärgernis. Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Gott hatten sich die damaligen Philosophen immer ganz und gar anders vorgestellt. Stark muss er sein, schön, logisch, so schön wie ein griechischer Gott. Und nun dieser Jesus. Er stellt unser Gottesbild auf den Kopf. Verletzlich, hilflos, schwach. Und indem wir an ihn als den Messias, den Erlöser und wahren Gott glauben, dürfen wir uns darin sicher sein, liebe Gemeinde, dass wir ein für alle Mal gerettet sind. Vor Gott gerecht, nicht von Gott gerecht. Das ist die ganz und gar andere Weisheit, das Evangelium, die frohe Botschaft. Möge Gott in uns allen diesen Glauben stärken und Kraft, Liebe und Besonnenheit schenken. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.